was du meinst mit diesem, dass viele Arbeiterpersonen sich vielleicht auch nicht gesehen fühlen. Ich glaube, daher kommt so ein bisschen auch so eine Politik- und Nachrichtenverdrossenheit tatsächlich, dass Journalismus unabhängig auch von Ost und West für manche Menschen, wie er momentan geschrieben wird oder produziert wird, dass Menschen sich auch denken, ui, das ist zu hoch für mich. Und ich muss auch ehrlich sagen, also ich bin halb Akademiker, halb Arbeiterkind und ich studiere ja auch selber. Und trotzdem habe ich manchmal Artikel oder Themen, wo ich mir so denke, boah.
Mauerecho. Ost trifft West. Wo Geschichten die Grenzen überwinden. Wir reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponda.
Hallo und herzlich willkommen zu Mauerecho Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung. Unser Thema heute, wie wird Ost und West eigentlich in den Medien dargestellt? Und warum ist das bis heute so ein sensibles Thema? Wir haben dazu zwei Gäste eingeladen. Sie kommen von der Politik Orange Nachwuchsredaktion und diese ganze Podcast-Folge wird im Rahmen der Jugendpolitiktage aufgenommen. Deswegen dachten wir, ist es ja auch praktisch, wenn wir mal mit Nachwuchsjournalistinnen darüber sprechen, wie sie das Ganze eigentlich wahrnehmen. Stellt euch doch gerne einmal vor.
Hi, ich bin Katharina Mielke. Gebürtig bin ich aus Bitterfeld, aber kurz bevor ich 7 geworden bin, bin ich nach Ingolstadt im Oberbayern umgezogen und habe dann da meine gesamte Schulzeit eigentlich verbracht. Und seit Oktober bin ich zum Studium in Leipzig. Genau, ich studiere Politikwissenschaften und bin nebenher noch in der Tagesredaktion bei Mephisto 97.6 tätig.
Also du hast eine sehr typische Wossi-Perspektive, weil du jetzt auch wieder in Leipzig studierst, also bist zurück im Osten.
Wenn man von Wossis eigentlich sprechen möchte, ja.
Okay. Und dann, du gerne nochmal Fabienne?
Genau, ich bin Fabienne. Ich studiere auch Politikwissenschaft, allerdings an der Uni in Kiel und komme gebürtig aus Hamburg. Also ich habe es nicht so weit weggeschafft von Hamburg und auch nie aus dem Norden. Also ich bin komplett norddeutsch und schreibe nebenbei an der Uni-Zeitung, dem Albrecht. Also unsere Uni heißt Christian-Albrechts-Universität, deshalb heißt die Uni-Zeitung der Albrecht. Und ich mache da vor allem hochschulpolitische Themen.
Ja, cool. Und dann haben wir ja noch Marie.
Ich bin heute auch dabei. Also ich bin Marie. Ihr kennt mich aber auch schon aus dem anderen Format. Und ich habe es jetzt auch in die klassische Folge rüber geschafft.
Genau.
Ich weiß aber gar nicht, ob ich da schon erzählt habe, dass ich auch schon journalistisch geschrieben habe. Ist vielleicht auch irgendwie nicht irrelevant. Also ich habe auch für die Uni-Zeitung schon geschrieben. Ich habe für den Freitag einen Text geschrieben fürs ND. Das vielleicht auch nicht relevant heute für unser Thema und für die linke Zeitung Jungle World.
Ja, ich würde mich heute so ein bisschen zurückhalten und auch wenn das ja eher das Format für unser älteres Publikum ist, lassen wir doch heute mal die jungen Menschen darüber sprechen, wie sie die Medien und das Berichten über Ost und West in den Medien wahrnehmen. Davor will ich euch aber nochmal kurz abholen und euch so ein paar Informationen zur Thematik geben. Eine aktuelle MDR-Studie in Zusammenarbeit mit der Uni Leipzig, es ist kompliziert, der Osten in den Medien, hat über 300 Millionen Presseartikel ausgewertet und zeigt, Begriffe wie Pegida, Lügenpresse oder ausländerfeindlich tauchen in Berichten über Ostdeutschland bis zu 10-mal häufiger auf als im Rest des Landes. Kein Wunder also, dass mehr als die Hälfte der Ostdeutschen die Berichterstattung als voreingenommen und oberflächlich empfinden und nur 7% sie als neutral bewerten. Ein Blick in die Redaktion erklärt einiges. Obwohl Ostdeutsche rund 20% der Bevölkerung ausmachen, sind sie in den Chefetagen der großen Medienhäuser fast gar nicht vertreten. Gerade mal 1-2% der Führungspositionen werden von Ostdeutschen besetzt. Und nach der Wende wurden über 90% der ostdeutschen Zeitungen von westdeutschen Verlagen übernommen. Das alles hat Spuren hinterlassen. Nur 43% der Ostdeutschen vertrauen den Medien und im Westen sind es deutlich mehr. Und viele fühlen sich einfach nicht repräsentiert. Wie erleben junge Journalistinnen aus Ost und West diese Situation? Wie können wir es besser machen? Genau darüber sprechen wir heute. Und ich freue mich auf die spannenden Perspektiven. Ja, dann lasst uns direkt in die erste Kategorie starten, die Happy News. Was war eure persönliche Good News der vergangenen Woche?
Also ich kann ja einfach mal anfangen. Also es ist eigentlich wirklich keine Nachricht so in dem Sinne, aber gestern war Fakultätssommerfest und es ist das erste Mal gewesen, dass es eine Dragshow auf einem Sommerfest bei uns in der Uni Leipzig gab. Und ja, die Show war ziemlich cool, das Sommerfest war eine super Stimmung und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Sweet.
Ich würde sagen, meine Good News ist, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es gab eine Petition von einer Kölner Joggerin, Janni Gensch heißt sie, und die wurde im Februar von einem älteren Herrn beim Joggen auf dem Po gefilmt und wollte Anzeige erstatten und konnte das aber nicht, weil der Herr das Video nirgendwo veröffentlicht hat, es nicht weitergeleitet hat und sie außerdem zu angezogen war. Das heißt, sie hat eine Petition gestartet, dass der Artikel 184k, der sich mit solchen Videos beschäftigt, erweitert wird und dass es eben dann erweitert werden soll generell auf alle möglichen Spanner-Videos, sage ich jetzt einfach mal. Und die Petition hat diese Woche 50.000 Unterschriften erreicht. Das heißt, der Petitionsausschuss im Bundestag muss sich jetzt damit befassen und es könnte dann zu einem neuen Gesetzentwurf kommen, beziehungsweise für eine Erweiterung. Und das finde ich ziemlich gut.
Ich finde es diese Woche gar nicht so einfach. Fand es gar nicht so einfach, irgendwie eine Good News zu finden. Ich habe aber heute Morgen gelesen, dass in den USA, wo ja Trump im Februar oder so dieses Dekret unterschrieben hat, dass eins der Tausenden, genau, wo es um, ich weiß gar nicht, auf welches das sich genau bezieht, also auf einmal war, dass die geschlechtliche Binarität in den USA gesetzlich festgelegt wurde, was auch bedeutet hat, dass Transpersonen nicht entscheiden konnten, welchen Geschlechtseintrag sie in ihrem Reisepass haben und dass das teilweise auch gegen deren Willen wieder geändert wurden. Also dass eine Transfrau, die eine Transition hinter sich hat, halt wieder einen männlichen Geschlechtseintrag im Reisepass hat, was natürlich an Grenzen und gerade in Ländern, wo die Transfeindlichkeit sehr groß ist, auch einfach sehr gefährlich sein kann. Ich habe heute gesehen, dass der Supreme Court das wieder gekippt hat und dass das verfassungswidrig ist. Und das finde ich, ist in den ganzen schlechten News und vor allem den ganzen schlechten News, die aus den USA kommen, auf jeden Fall eine gute Nachricht.
Ja, mir ist gerade eingefallen, Fabi, was du gesagt hast, da passt eine Nachricht, die ich so in den letzten Tagen so am Rande mitbekommen habe, ganz gut dazu, dass man jetzt sich in Deutschland ein Beispiel nimmt an Spanien und diese Fußfesselregelung jetzt wahrscheinlich auch hier kommen soll. Ich weiß nicht, ob es durchgegangen ist, aber man ist auf einem guten Weg, das durchzubringen. Und das finde ich auch eine ganz gute Entwicklung, um das sozusagen nochmal mit aufzunehmen. Was ich nochmal ein bisschen themenmäßig mit aufnehme hier bei den Good News kurz, um nochmal so ein bisschen ins Thema rüberzukommen. Wann habt ihr euch denn so mit den Ost-West-Bezügen oder überhaupt mit den Thematiken befasst? Das finde ich immer ganz spannend, wenn ich gerade mit Nachwendekindern spreche.
Ich würde sagen, dadurch, dass ich halt aus Norddeutschland komme und auch keinerlei Familie aus dem Osten habe, ist es bei mir erst relativ spät passiert. Also ich war natürlich schon die ganze Zeit aware, so, dass es immer noch Konfliktpunkte gibt. Aber so richtig klar geworden, dass es eigentlich noch voll das Thema ist, ist es mir tatsächlich auch erst, als ich nach Kiel gezogen bin, weil ich durch meinen Freund viele Leute aus Mecklenburg-Vorpommern kennengelernt habe. Also der lernt Bootsbauer und viele Leute aus dieser Bootsbau-Community sind auch in der Segel-Community. Die kommen alle aus Rostock, Warnemünde. Und da habe ich dann festgestellt im Gespräch mit denen, dass es schon noch ein Thema ist. Und dass es gerade im Osten und für Menschen aus dem Osten auch wichtig ist, noch drüber zu sprechen, weil es für uns im Westen vielleicht nicht mehr so präsent ist und dort aber schon.
Wie war das bei dir, Kathi?
Ich bin tatsächlich auch gerade am Überlegen. Also ich weiß, ich bin ja mit 7 umgezogen, und ich weiß, dass halt damals kein Thema war. Das war halt klar, ich bin halt nicht aus Bayern, sondern halt zugezogen so, aber das war halt nicht so ein Ding von wegen, oh mein Gott, sie ist aus dem Osten. Also ich weiß nicht, ob meine Eltern das vielleicht anders wahrgenommen haben. Ich war ja selber bloß ein Kind. Aber ich habe mich jetzt selber auch mit dieser ganzen Thematik von wegen medialer Darstellung und sowas eigentlich jetzt mehr auseinandergesetzt, auch nach den Landtagswahlen. Ich glaube, es war jetzt September 2024, wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe, mit Thüringen, Sachsen und auch Brandenburg. Weil es da ja dann hieß so, ja, die im Osten, so, da wählen jetzt alle AfD, so nach dem Motto jetzt so ganz platt gesagt, was man ja manchmal gehört hat. Und da habe ich dann angefangen, mich halt ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Und diese Doku, die du erwähnt hast, habe ich dann auch gesehen und wir haben auch in der Uni diskutiert, genau.
Ja, die Doku packen wir euch natürlich auch wieder in die Shownotes unten, dann könnt ihr euch nochmal ein umfassenderes Bild dazu machen. Ja, dann danke erstmal für die Einleitung. Marie und ich haben das ja in anderen Folgen schon mal erwähnt, wie wir eigentlich dazu gekommen sind. Und dann sliden wir direkt rüber in die zweite Kategorie, Mauergeflüster. Da ist meine erste Frage an euch drei erstmal. Was sind denn die ersten Assoziationen, die ihr habt, wenn ihr über Medien und Schlagwörter Ostdeutschland denkt?
Also ich muss da mal erstmal dran denken, dass von Ostdeutschland immer so gesprochen wird, als wäre das immer so alles so ein Block, aber für Westdeutschland jetzt im Gegensatz dazu halt nicht, sondern dann sind es halt die Bayern, die Niedersachsen, die aus dem Saarland sozusagen. Aber sobald es halt um Ostdeutschland geht, ist es halt immer gleich diese Kategorie Ostdeutschland quasi. Aber es ist eigentlich so vielfältig. Es gibt die Leute aus Mecklenburg-Vorpommern und die aus Thüringen und Sachsen ist auch nochmal so. Es gibt so viele unterschiedliche Menschen und die alle in diese gleiche Kategorie zu packen, ist einfach eine totale Verallgemeinerung.
Ich muss sagen, ich habe da eine sehr ähnliche Auffassung tatsächlich. Also ich glaube, man würde jetzt auch nicht drauf kommen, NRW und Bayern in einen Topf zu werfen. Und ich muss dir da echt zustimmen. Ich habe echt das Gefühl, dass es für ostdeutsche Bundesländer oft passiert. Und was ich auch finde, dass wenn ein negatives Ereignis im Osten passiert, dass es oft stellvertretend für den ganzen Osten steht. Wenn man jetzt zum Beispiel mal an Chemnitz denkt, das würde halt im westlichen Bundesländern dann nicht passieren. Also da passiert dann irgendwas in Bayern, aber deshalb ist Schleswig-Holstein noch nicht.
Marie, du kommst ja vom Bodensee, ja? Und ich habe mir gerade nach Schlagwörtern gefragt. Welche fallen dir denn ein?
Ich finde es schwierig, jetzt noch so assoziiert zu machen. Ich habe mich natürlich jetzt auch schon viel damit beschäftigt, aber ich glaube trotzdem ist immer noch das erste Wort, wenn ich irgendwie an Ostdeutschland und Medien, fällt mir schon als erstes, glaube ich, Rechtsextremismus ein oder AfD. Selbst jetzt mit diesem, wo ich den Eindruck habe, da geht der mediale Blick am häufigsten hin.
Genau, habt ihr noch irgendwelche Schlagwörter nachzuliefern sozusagen?
Naja, es ist halt immer so nach dem Motto anders. Also so der Osten, die da drüben, sage ich mal, wo es eigentlich kein drüben gibt. Ich meine, die Mauer ist vor mehr als 35 Jahren inzwischen gefallen.
Ich würde in dem Zusammenhang dann vielleicht auch einfach sagen, so der Ossi. Ich finde, das hört man viel öfter als der Wessi. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie
also
es...
Also Osten vielleicht nicht, aber
ja,
im Westen,
genau,
ja.
Aber im Westen, bitte, gut, ich bin halt... Ja, ich war im Osten nur im Urlaub, ja. So auf Rügen und an der Ostseeküste, so. Und deshalb, ja, das ist vor allem so ein Ding im Westen, dass man da halt hört... Der Ossi, ich muss jetzt ganz klischeehaft einfach mal dieses Spiegelcover von, ich glaube mittlerweile ist es auch schon ein paar Jahre her,
2019,
ja, erwähnen mit diesem deutschlandfarben Fischerhut. Mhm. Und dann so der ist er der Ossi oder so tickt er der Ossi.
Warum der Osten anders?
Ja, genau. Also das ist dann ja deutlich krasser vorhanden. Würde ich sagen.
Ich finde es ja auch interessant, mir ist gerade schon eingefallen in so gewissen Formulierungen. Ne? Also wenn wir uns zum Beispiel dieses Wort angucken, ist ja vor 35 Jahren die Mauer gefallen. Und ich finde immer so, ne, also ich sage ja immer, ich bin so Ostpatriot so von links. Und ich sage immer, die Mauer ist nicht gefallen, wir haben sie umgestoßen, at least, umgeschubst, umgeboxt. So, ne? Das ist schon dieses, als wäre der Beitritt... Für mich ist es eher ein Beitritt tatsächlich, den, wo wir auch selbst, also was heißt wir, aber...
Also verfassungsrechtlich war es ja ein Beitritt.
Genau. Also aber auch Ostdeutsche haben ja dafür gestimmt, die wollten das ja auch, deswegen ist es für mich ein Beitritt. Aber so wird daraus halt ein aktiver Akt und nicht so eine Passivität wie die Mauer ist gefallen. So, und das finde ich ja auch interessant in dieser Normerzählung, wie diese Bilder transportiert werden. Marie?
Ja, ich fand das total spannend, weil ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, aber ich war in den USA auf so einem Anti-Trump-Protest und da gab es irgendwie da hatte eine Person so ein Plakat und da waren halt mehrere Länder, die es geschafft haben, diktatorisches Regime umzustürzen und da war halt auch die DDR mit dabei. Und ich habe so ein Plakat in Deutschland auf einer Demo. Natürlich irgendwie der Kontext ist auch anders, aber ich habe das noch nie gesehen. Also es gibt diesen positiven Bezug, zumindest in so einem gesamtdeutschen Denken gibt, in so einer Erinnerungskultur gibt es fast nicht. Und das fand ich total, und auch bei mir ist das irgendwie erst präsenter geworden, als ich mich viel intensiver mit der Geschichte der DDR auch auseinandergesetzt habe. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen ergänzend zu dem, was du jetzt gesagt hast mit dem Mauerfall.
Ich finde es ganz spannend, weil du meinst, es ist gefallen, es ist sehr passiv anhört, aber es ist ja eigentlich eher, also ich wohne jetzt in Leipzig und deswegen ist ja dieses ganze Montags-Demo-Thema ja ein ziemlich großes Ding. Oder ich glaube, es ist ja der 9. Oktober gewesen, 89, wo ja diese große Montags-Demo war. Und es gibt auch, ich glaube, jedes Jahr sogar dieses Lichtfest, wo dann der ganze Innenstadt ring um die Innenstadt herum auch beleuchtet ist und alle so eine Kerze haben, um an diese Montags-Demos zu erinnern. Und stimmt, also ich habe das tatsächlich noch nie so ganz in Verbindung gebracht, dass es eigentlich kein passiver Akt war, sondern die Menschen, die auch zu den Montagsdemos zum Beispiel aktiv auf die Straße gegangen sind und sich halt dafür eingesetzt haben, dass die Mauer fällt.
In der Doku, die wir als Grundlage heranziehen, auch für diese Folge, wird ja mit so KI, werden so verschiedene Ossi-Bilder über die verschiedenen Jahrzehnte, also 90er, 2010er Jahre, die Anfang 20er Jahre erstellt. Und die meisten Bilder sind ja schon eher mürrisch, protestierend, ungepflegt, ne? Also um nochmal für die Leute da draußen, die es vielleicht nicht gesehen haben, zu erklären, die haben mit KI einfach die haben da einfach so Artikel oder Schlagzeilen reingefüttert und dann mit einer KI erstellen lassen, wie sieht denn so der typische Ossi da aus? Wie wirken solche Bilder auf euch und euer Umfeld? Wie glaubt ihr, wie haben die euer Umfeld auch geprägt?
Meinst du jetzt die KI-Bilder oder genau, so dieses also, stereotypische Ossi-Bild, sage ich jetzt einfach mal?
Also diese KI-Bilder wurden ja erstellt in der Serie, ne? Das hat ja ein Bild vom Osten gezeichnet. Und jetzt geht es aber darum, das ist ja aus der Gesamtheit der Schlagzeilen ist ja dieses Bild entstanden. Und das ist ja sozusagen auch bei den Menschen. Da ist ja auch irgendein Bild hängen geblieben. Wie habt ihr das in eurem Umfeld wahrgenommen? Welche Stereotype merkt ihr in eurer Familie oder mit euren Freunden? Was ist da besonders hängen geblieben?
Ich glaube tatsächlich, das ist hauptsächlich so ein Ding, dass jetzt vor allem diese mürrischen KI-Bilder sehr mit dem resonieren, was ältere Generationen für ein Bild vom Osten haben. Ich will da jetzt keine älteren Generationen bevormunden. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist.
Aber es geht ja um dein Empfinden.
Genau, ne? Ja, es geht um mein Empfinden. Und da würde ich schon sagen, dass ich glaube, dass das Bilder sind, die halt mit älteren Generationen resonieren. Weil von dem, was ich so höre aus unserer Generation, haben wir doch ein sehr offeneres Bild vom, ich sag jetzt mal, stereotypischen Ossi. Weil ich finde, den gibt's so gar nicht mehr. Oder ob es ihn jemals gegeben hat, ist auch fraglich. Aber ich finde, es gibt ihn nicht so. Also auch bevor ich Leute aus dem Osten kannte, hatte ich jetzt kein Bild im Kopf, wo ich so gesagt hätte, okay, Leute aus dem Osten sind mürrisch und negativ gestimmt. Ist jetzt bei mir persönlich so. Ich kann jetzt nicht für andere Leute sprechen.
Also ich würde wenn dann sagen, also ich teile diese Ansicht auf jeden Fall. Was ich festgestellt habe, dass es halt bei manchen Leuten halt von den Eltern sozusagen immer weitergegeben wird. Zum Beispiel meine beste Freundin hat jetzt halt jemanden halt kennengelernt und er ist aus Thüringen. Also sie ist aus Bayern und er aus Thüringen. Und dann meinen halt die Eltern und Großeltern gleich, was? Ein Ossi? Also so, ich glaube jetzt nicht, dass hier irgendwelche Stereotypen jetzt per se irgendwas Negatives damit verbunden hätten, aber das war halt gleich da war so ein Ossi. Also so einfach nur ein...
Der Reflex ist ja trotzdem
ja, genau.
Noch da.
Deswegen gehe ich halt eigentlich voll mit. Also so, sie selber hat sich halt so gar keine Gedanken drüber gemacht. So, okay, dann ist er halt aus Thüringen. Aber das halt bei Eltern und Großeltern halt noch anders ist.
Aber nochmal kurz auf das, auf was du gesagt hast, weil ich finde es ganz spannend, dass ihr sagt, ihr habt jetzt gar nicht so Bilder selbst gehabt. Bei dir aber auch so, du hattest so gar kein Bild eigentlich drin. Das ist ja auch wieder interessant, wenn man dann so eine Perspektive hat von, der Ossi ist sozusagen in deiner Lebensrealität bis davor eigentlich mehr oder weniger unsichtbar gewesen. Also nicht so richtig existent, ne? Also aus der norddeutschen Perspektive, sage ich mal so. Ja, du möchtest was sagen und dann machen wir nochmal Marie.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass er non-existent war. So, also ich bin ja schon aware, dass es Thüringen gibt und Sachsen-Anhalt und MacPom und so weiter und so fort. Und ich weiß ja auch, dass da Menschen leben. Aber ich würde deshalb nicht sagen, dass für mich halt ostdeutsche Menschen non-existent waren, sondern halt eher, dass ich sie einfach als ganz normale Mitmenschen empfunden habe beziehungsweise immer noch empfinde.
Also bei mir ist das total ähnlich, dass das für mich, also ich kann mich schon erinnern, dass meine Eltern da manchmal drüber geredet haben und dass es da, ich kann mich jetzt nicht an so konkrete Stereotype erinnern, aber schon so ein gewisses, die sind ein bisschen anders als die Leute im Westen. Und für mich hat das überhaupt keinen Sinn ergeben als Kind und Jugendliche, weil ich dachte, wieso sollten die anders sein? Aber auch aus so einem Gedanken, wo ich früher da immer auch was Negatives vermutet habe, wo ich dachte, das macht auch keinen Unterschied, ob Leute aus Deutschland kommen oder Frankreich oder Polen oder so. Und dann war das erste Mal, dass mir das begegnet ist. Also das Spannende war, dass ich in 2018 in Paris als Au-pair war und am Ende meines Jahres hat die Gastfamilie sich ein neues Au-pair gesucht und die hatten immer Au-pairs aus Westdeutschland und sollten ein neues Au-pair aus Leipzig bekommen und dann haben sie mich gefragt, ob ich glaube, dass das ein Problem ist, weil die vielleicht anders irgendwie sozialisiert ist. Und das war für mich total, und ich habe halt gesagt, nee, das macht überhaupt keinen Unterschied mehr. Und das fand ich total seltsam irgendwie, weil ich dachte, okay, das sind Leute, das ist ja noch nicht mal in Deutschland, dass dieses Stereotyp an mich herangetragen wurde. Und dann habe ich aber auch, als ich dann nach Berlin gezogen bin und mehr Leute aus Ostdeutschland kennengelernt habe und auch eine sehr enge Freundin jetzt aus Sachsen habe, für die das einfach diese Identitätskategorie Ostdeutsch auch im positiven Sinn noch eine total große Rolle gespielt hat. Und ich war so, hä? Ich dachte, das macht keinen Unterschied mehr. Und ich glaube, das deckt sich auch sehr mit so Umfragewerten, was irgendwie junge Leute aus dem Westen denken. Da wird die Mauer im Kopf quasi mal kleiner, wenn sie bei Leuten im Osten wieder relevanter wird, diese Unterschiede.
Aber das ist auch gar nicht so einfach zu sagen, weil ich habe mal in der Uni, also ich habe auch in Leipzig studiert, Statistik müssen wir alle mal durch. Und dann habe ich halt so eine Umfrage gemacht zum Thema Ost-West-Identität, ne? Und ich fand das schon spannend, was wir so in diesem kleinen Rahmen herausgefunden haben. Und das ist auch eine Beobachtung, die ich so im Allgemeinen mache. Ich glaube, das ist im West- wie in Ostdeutschland so für unsere Generation, also die Nachwendekinder, dass wenn du deine eigene Peergroup, also Ost- oder Westdeutschland, nicht verlassen hast, dann existiert für dich nicht so wirklich dieses Ost-West-Ding, sondern es ist eher so, ne, so intergenerationelle Traumata, die so weitergegeben werden von der älteren Generation. Aber für einen selbst gibt's das gar nicht mehr so doll. Und erst, also ich habe meine Ost-Identität auch erst in Nürnberg kennengelernt, als ich da angefangen hatte zu studieren. Und erst in Abgrenzung zu so einer westdeutschen Normerzählung gemerkt, ach, ich bin ja Ossi. Also ich bin ja auch Ossi. Das war mir schon immer bewusst, aber da war ich auf einmal in so einer Trotzhaltung auch, dass ich dann so mein Ostbewusstsein sozusagen erst erwecken musste. Und das ist im Gegensatz zu, ne, zu meinem Schwarzsein, ne, ist es auch so was anderes. Das hatte ich halt von Anfang an mein ganzes Leben über, weil ich schon immer geassert wurde. Und mit dem Othern, also ne, Fremdmachen, in Westdeutschland habe ich erst meine ostdeutsche Identität entdeckt.
Das heißt, du würdest sagen, dass es eigentlich, dass deine ostdeutsche Identität, wie du es ja gerade sagst, eher auf Fremdwahrnehmung beruht oder auch auf Eigenwahrnehmung?
Ich würde nicht sagen, dass es davor nicht existent war, aber es war nicht wichtig. Weil das ist genau das, was ja auch diese westdeutsche Normerzählung ausmacht. Wenn du Westdeutscher bist oder ne, auch die Wende so, oder die, ne, die, wie man es auch immer nennen will, den Sturz der Mauer, das Ende der Diktatur, der DDR, ist ja für Westdeutsche nur ein Fernsehereignis gewesen. Und wenn du aus deren Perspektive schaust, hat sich für ihre Leben ja nicht viel verändert. Für Ostdeutsche aber sehr, sehr viel. Und wenn du die Norm bist, also Privilegien sieht man eher von unten, nicht von oben. Und wenn du halt auf einmal aber von der anderen Seite einmal ums Pferd sozusagen rumgehst und dann von unten nach oben guckst, siehst du auf einmal, oh, da ist vielleicht nochmal eine andere Ecke an Privileg, das ich gar nicht hab. Das ist schon in Abgrenzung passiert.
Wobei ich mich so ein bisschen frage, ob man, wenn man bei der AfD ja zum Beispiel sieht, dass sie total stark im Osten ja auch versuchen, Leute anzuziehen über die ostdeutsche Identität und gerade auch junge Leute versuchen anzusprechen, dass ich mich frage, ob es ein Stück weit auch so eine Instrumentalisierung davon gibt, dass es quasi auch in Milieus, die nicht unbedingt aus dem Osten irgendwie weggegangen, also junge Menschen, vielleicht auch junge Männer, die nicht den Osten verlassen haben oder nicht diesen Kontakt so sehr hatten, trotzdem auch dieses Identitätsgefühl irgendwie stärkt, weil es quasi ein Befeuern davon auch gibt.
Glaube schon. Also weil ich glaube, dieses Ostbewusstsein, das auch nochmal auftaucht, also ne, man ist ja immer davon ausgegangen, umso weiter der Sturz der DDR-Diktatur weg ist, umso weniger wird man darüber sprechen. Und es ist ja aber anders gekommen sozusagen. Auch wenn die Linke war ja früher auch so ein Identifikationsobjekt für ein ostdeutsches Bewusstsein. Und ich glaube, das ist halt dieses, Gysi hat mal hier im Interview gesagt, so, wenn du eine ganze Bevölkerungsgruppe nachhaltig so kränkst, da fällt uns das irgendwann auf die Füße. Und früher ist es halt passiert mit dem Aufkeimen der Linken und dass sie immer stärker geworden sind, weil sie diese Narrative bedient haben und auch das ins Positive verkehrt haben. Und irgendwann hatte die Linke aber nicht mehr so die Kraft dazu und dann hat die AfD, oder beziehungsweise sie hat ja dann den Fokus verschoben, dass sie jetzt im Westen auch stärker werden möchte. Und das ist genau der Freiraum, den die AfD sich dann genommen hat. Und das macht natürlich was Positives mit den Leuten. Ich glaube, es ist manchmal schwierig tatsächlich zu dieser Abgrenzung zum Westen hin auf die gleiche Art und Weise zu verstehen oder zu fühlen, wenn man nicht da war und nicht diese 1-zu-1-Kränkung erlebt. Aber trotzdem hat man ja durch diese medialen Narrative und Bilder trotzdem ein Gefühl von Kränkung schon die ganze Zeit mit drin, ob man das bewusst wahrnimmt oder nicht. Aber was glaubt ihr denn, wenn wir jetzt gerade auch bei diesen medialen Bildern sind, was wurde da falsch gemacht in der Vergangenheit und warum?
Ich denke, man hat halt über die Leute geredet und halt nicht mit ihnen. Also man hat sie halt nicht so wirklich gefragt, sondern man hat halt gesagt, ja, du da drüben, so.
Ja, und ich glaube auch tatsächlich, dass die Berichterstattung lange Zeit zu undifferenziert war und auch immer noch zu undifferenziert ist. Also klar ist die AfD ja stärkste Kraft geworden bei der letzten Bundestagswahl in den ostdeutschen Bundesländern. Das muss man jetzt halt einfach mal so sagen. So, ich glaube, sie hat ungefähr 30% der Stimmen geholt. Aber was ich halt schade finde, beziehungsweise wo ich das Problem sehe, so ein bisschen auch noch aktuell, ist halt, dass nicht darauf geguckt wird, was denn mit den anderen 2/3 der Stimmen eigentlich ist, wie dann die anderen 2/3 der Leute gewählt haben, sondern so dieses eine Drittel, was ja in dem Fall dann die Minderheit ist, steht halt wieder stellvertretend für alles. Und ich glaube, das ist so gewesen seit dem Mauerfall, dass halt ja eine rechte Minderheit dann stellvertretend für alle steht. Und das meine ich damit, wenn ich sage, dass ich glaube, dass die Berichterstattung bzw. der Blick auf die Wahlergebnisse nicht differenziert genug ist.
Und also ich glaube, das habe ich auch schon im Podcast so ein bisschen öfter mal gesagt, weil ich regt mich schon seit mehreren Wahlen darüber auf, weil mich das so abfuckt, dass die Öffis immer das, die gleichen Karten dazu heranziehen. Also ne, klar, die nehmen dann immer die stärksten Kräfte und färben dann diese Karten ein und dann ist der Osten blau und der Westen schwarz. Aber wenn du dir mal die zweitstärksten Kräfte anschaust, dann war der Südwesten schon bei der Europawahl auch blau. Ne, also und man könnte die Karten anders darstellen, um, wie du gesagt hast, so einen differenzierteren Blick drauf zu geben und dann vielleicht auch so, ne, Westdeutschland wiegt sich dann teilweise in seiner Sicherheit, so bei uns ist es ja anders, aber sehen gar nicht, dass sich die Gefahr schon einschleicht und sich schon eingenistet hat. Und dann bei der Bundestagswahl waren alle ganz schockiert über Gelsenkirchen und Kaiserslautern, aber das hätte man vielleicht auch schon davor sehen können, wenn man nicht in so einer Arroganz, ne, also wie dieses Privileg, man merkt, man nimmt Privilegien ja nicht wahr, wenn man sie einfach hat. Man denkt, das ist für alle Leute so, aber ist ja gar nicht so. Und aus dieser aus diesem Hochmut nistet sich dann so ein antidemokratische Tendenzen ein, ohne dass die Leute es selbst mitbekommen. Und gleichzeitig ist es aber auch so ein Bild von, also wie du richtig gesagt hast, dieses ein Drittel der Leute stehen dann für alle. Und ich glaube, in den Medien, ne, auch nochmal so eine allgemeine Medienkritik, wir schreiben die AfD damit, oder ne, wir schreiben, wir drehen, also wie auch immer, wir machen die AfD damit größer, als sie eigentlich ist. Und das ist das Gleiche auch auf Bundesebene. Ne, wir sind die ganze Zeit nur am über die Stöckchen der AfD springen. Sie haben irgendwie 12-15%, aber über sie wird berichtet, als wären sie eine Regierungspartei. Und damit schafft man ja auch noch mehr Narrative und Bilder, die dann Leute erreichen, die sich eigentlich, ne, die dafür eigentlich vielleicht noch gar nicht empfänglich gewesen wären. Aber wenn wir ihnen auch überall in den Öffis und so immer wieder eine Bühne bieten, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, dass Leute irgendwie, wenn sie es 1000 Mal jetzt gehört haben, vielleicht von den Gedankengut, das furchtbar ist, auch was hängen bleibt. Marie, du willst das sagen?
Ich wollte noch auf einen anderen Punkt eingehen. Ich glaube, dass es schon auch viel damit zu tun hat, wer die Medien macht. Und das ist ja im, also einmal die überregionalen Tageszeitungen sind überwiegend westdeutsche Zeitungen, die gelesen werden. Dann gehören die Zeitungen im Osten in der Wendezeit und der Nachwendezeit wurden ja die ostdeutschen Zeitungen dann an westdeutsche Investoren verkauft. Ich glaube auch grundsätzlich in den Journalismus gehen auch mehr Leute aus Westdeutschland. Also es gibt einfach, ich glaube, an fast allen Stellen in den Medien eine sehr große westdeutsche Dominanz, die dafür natürlich sorgt, dass so ein Diskurs mit so einem undifferenzierten Blick natürlich auch weiter betrieben wird, weil es, glaube ich, auch einfach dann, ich weiß nicht, ob die abnimmt, aber so eine große Arroganz von Westdeutschen auch gibt. Wir verstehen das alles und wir haben den Blick dafür. Und gleichzeitig fehlt aber eben diese Differenziertheit für die Nuancen. Was ich ganz spannend fand, in dem Buch Ungleich vereint von Steffen Mau zitiert, also das ist Spiegel-Bestseller, der ist letztes Jahr erschienen. Da geht es um die Unterschiede zwischen Ost und West. Und er zitiert in dem Buch Jürgen Habermas. Und der hat, ich weiß nicht genau wann und wo er das gesagt hat, aber er hat gesagt, dass Ostdeutschland nach der Wende gar keine eigene Öffentlichkeit entwickeln konnte, weil die Medien, die eigentlich sehr, also Ostdeutschland oder die DDR hatte eine sehr breite Zeitungslandschaft, also nicht unbedingt natürlich von ihren politischen Einstellungen, weil die waren natürlich auch zensiert, aber es gab zumindest sehr, sehr viele Zeitungen. Und es konnte sich gar keine eigene Öffentlichkeit mit so einem eigenen, ja, mit eigenen,
man
mit dem eigenen
Bedürfnis. Eigene Narrative entwickeln.
Genau, und ich glaube, was aber da über die Bilder hinaus noch total wichtig ist, ist vielleicht auch, welche Themen überhaupt in die Medien kommen und welche Themen Leute in Ostdeutschland beschäftigen. Und ich glaube, dass es ein relevanter Punkt ist, der falsch gemacht wurde quasi.
Genau, ich glaube, damit geht auch so ein bisschen einher, dass als zu Wendezeiten dann die ganzen ostdeutschen Verlage und Zeitungen aufgekauft wurden, dass sie auch umbenannt wurden. Und ich glaube, dass, oder ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Stück Identität, was dann damit auch verbunden ist, durch eine Umbenennung aus westdeutscher Hand auch ein Stück weit weggenommen wurde.
Ja, wahrscheinlich. Also es ist ja auch ein bisschen Vertrautes. Und ich glaube, alles, was den Menschen damals vertraut war und verändert oder weggenommen wurde, war ja wieder ein Punkt von, also es ist auch so eine Kränkung, glaube ich, die man in Westdeutschland gar nicht verstanden hat, dass es wieder so ein bisschen dieses Bild erzeugt von, ihr seid nicht gut, wie ihr seid, wir wissen, wie ihr eigentlich besser sein solltet. Ne, oder wir sagen euch, wie ihr sein solltet. Und das ist natürlich auch eine Kränkung. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass Westdeutsche wirklich nicht verstehen, was das mit Menschen so macht, wenn ihnen sozusagen unterbewusst gespiegelt wird, ihr seid nicht gut, wie ihr seid.
Ja, ich würde gerne noch auf einen Punkt von dir, Marie, von eben noch eingehen, weil du meintest, hier nicht über Themen gesprochen wird, die vielleicht Leute bewegt, die jetzt, ich sag selber mal, Ostdeutschland sind. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Problem. Du hast ja auch am Anfang gesagt, so ja, es gibt nicht so viel Vertrauen in die Medien. Und ich glaube, das ist genau eigentlich im Endeffekt auch darauf zurückzuführen, dass man halt die Leute so im Endeffekt nicht wirklich fragt, so was ist eigentlich so, was beschäftigt euch gerade, worüber möchtet ihr sprechen? Und auch dann, dass man das auch eher vielleicht auch von auch lokalen Medien, das sag ich mal, auch eher bestärkt zu sagen. Und dass jetzt nicht jemand zum Beispiel aus dem Südwesten, ich sag mal, kurz nach Thüringen rüberfährt, den Leuten dann kurz für 5 Minuten Mikro unter die Nase hält und dann wieder zurückfährt. Sondern dass man halt auch vielleicht dort stationiert ist und dass dann Redaktionen vielleicht auch übergreifend arbeiten. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel aus dem Südwesten was wissen möchte, dass dann halt seinen Kollegen fragt, der sich vielleicht schon damit auskennt.
Ich würde gerne ein Beispiel nennen. Also wo mir das total aufgefallen ist, ich war letztes Jahr bei einer Veranstaltungsreihe von Penn Berlin dabei. Die hieß, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und das war eine Veranstaltungsreihe mit 37 Veranstaltungen, also vor den Landtagswahlen mit 37 Veranstaltungen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Und das Format war so ein bisschen, dass man immer 2 Personen hatte aus Journalismus, AutorInnen und so weiter. Irgendwie Leute, die im öffentlichen Leben stehen und schreiben oder mit Journalismus oder so zu tun haben. Und dann gab es danach immer, die haben dann irgendwie über Meinungsfreiheit gesprochen und über aktuelle politische Themen. Und danach gab es immer so eine, ich glaube, 1 bis 1,5-stündige Diskussion mit den Leuten im Raum, die dann halt eigene Themen irgendwie einbringen konnten, Fragen stellen konnten, aber vor allem auch ihre eigene Meinung äußern konnten. Und es war total auffällig. Das war im August und September letzten Jahres. Und ich bin irgendwie zu dieser, ich habe die Videodokumentation gemacht. Ich dachte, ein Thema, was total präsent sein wird, ist der Krieg in Gaza. Und der Krieg, der letztendlich total präsent war, war der Ukraine-Krieg. Und zu diesem Zeitpunkt gab es in der medialen Berichterstattung, das kam schon noch vor, aber da war auf jeden Fall kein Fokus drauf. Und man hat aber richtig gemerkt, dass eigentlich bei jeder Veranstaltung gab es Debatten dazu und irgendwie Positionen, die man so auch im breiten Mediumspektrum irgendwie wenig gesehen hat. Und ich fand das total aufschlussreich, weil ich dachte, okay, dass diese Landtagswahlen stehen an, das sind die Themen, die Leute in Ostdeutschland beschäftigen. Und das findet man aber gar nicht in den Medien. Und ich glaube, das deckt sich sehr mit dieser Theorie, dass es in Ostdeutschland keine so gut institutionalisierte Öffentlichkeit gibt, die es schafft, irgendwie so einen Diskurs auch breitenwirksam wirklich zu diskutieren.
Wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, also ich habe jetzt die Zahlen nicht parat, aber ich weiß, dass zum Beispiel das größte Vertrauen unter den Medienhäusern immer noch die Regionalzeitungen genießen, auch wenn sie jetzt trotzdem in westdeutscher Hand sind. Aber glaubt ihr, das hat auch was damit zu tun, dass die regionalen Zeitungen halt Journalistinnen vor Ort haben, die tatsächlich auch die Bedingungen vor Ort kennen und dann vielleicht auch eher diese Themen aufgreifen, die die Menschen vor Ort auch interessieren? Und zweite Frage auch nochmal, ist das vielleicht auch nochmal so ein Punkt, warum vielleicht zum Beispiel eine AfD oder ein BSW im Osten so stark werden konnten? Weil die genau diese Themen aufnehmen, die sonst vielleicht in dieser ostdeutschen Öffentlichkeit nicht mit vorkommen, und ist das dann eigentlich auch eine Form von Verantwortung, die Medien tragen, sowas breiter zu streuen, damit das nicht dann politisch auf populistische oder weniger demokratische bis nicht demokratische Strukturen die Themen einfach so vereinnahmen können?
Genau, also zuerstens zu dem Regionaljournalismus würde ich schon sagen, und da tatsächlich auch unabhängig von Ost und West, dass Regionaljournalismus immer Menschen eine Stimme gibt, zumindest eher als großer nationaler, internationaler Journalismus. Und ich glaube, dass es gerade für Städte, Bezirke, Landkreise, was auch immer, wichtig ist, weil die Leute sich dadurch gesehen fühlen. Also auch gerade Leute, wie gesagt, unabhängig von Ost und West, die sich nicht gesehen fühlen, bekommen durch Regionaljournalismus eine Stimme, in dem halt gesagt wird, hey, auch wenn du vielleicht in einem kleinen, geschichtlich unbedeutenden Ort, sage ich jetzt mal, lebst, bist du trotzdem wichtig und wir zeigen dir das, indem wir eben über diesen kleinen Ort berichten. Von daher glaube ich schon, dass das dann auch ein Grund ist, wieso Regionaljournalismus sich besser verkauft und wieso die Leute da mehr rein vertrauen, weil sie einfach sich selber sehen und ihre eigene Geschichte und ihren eigenen Ort und sich selber repräsentiert fühlen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja, ich würde mal auf die zweite Frage eingehen. Ich glaube, dass die AfD und auch BSW wesentlich besser begriffen haben, welche Themen im Osten relevant sind und wie man da Kapital rausschlagen kann. Und es ist vielleicht auch eine Arroganz, dass andere Parteien das gar nicht so wirklich versuchen. Also ich glaube, auch bei den Landtagswahlen war ein Kritikpunkt, den Leute ganz oft angebracht haben, auch während dieser Gesprächsreihe, dass man halt aber auch nur die AfD in der Stadt sieht. Also es gab halt kaum Infostände von irgendwie anderen Parteien, die in jeden kleinen Ort auch gefahren sind, um dort Wahlkampf zu machen. Dass da Medien eine Verantwortung auch tragen. Ich glaube aber, man nicht da rein verfallen darf, dass das alles an den Medien liegt. Weil ich glaube, das ist, glaube ich, sehr monokausal und das ist, Da fehlen ja auch die Beweise, dass es nur an der Berichterstattung quasi liegt. Aber ich glaube, dass man da Selbstkritik üben muss und sich so, dass es Reflexionsprozesse geben muss und auch irgendwie man sich die Strukturen und irgendwie die Berichterstattung genauer anschauen muss. Aber ich glaube, dass dieses Reflektieren auf allen Ebenen eigentlich stattfinden muss.
Wenn wir gerade über, du hast ja gerade gesagt, das sind ja nicht nur die Medien. Natürlich sind die Medien immer nur ein Teil von einem öffentlichen Diskurs. Da gehört der Politik dazu, da gehört genauso Zivilgesellschaft dazu. Also das ist ja ein Konglomerat an Punkten, die einen öffentlichen Diskurs dann auch ausmachen. Die haben das vielleicht besser verstanden, aber jetzt gibt's ja zum Beispiel auch so einen Punkt, wo die SPD ja innerlich nochmal zerrissen ist zu dieser Russland-Frage und dann kam dieses Manifest nochmal für den Frieden sozusagen bei denen auch auf. Glaubt ihr, sowas ist dann hilfreich, wenn es auf Bundesebene passiert oder zerreißt es die Strukturen, die da sind, eigentlich noch mehr? Weil das ist ja ein Diskurs, der jetzt aus der Politik nochmal aufgegriffen wird, wo sich vielleicht auch nochmal Menschen, die ein anderes Friedensverständnis haben, ja auch nochmal mit gesehen fühlen könnten in ihrer Meinung. Ohne dass sie jetzt absolut populistisch vonstatten geht.
Also ich denke, das Thema Frieden oder auch Frieden so bezogen auf den hier Ukraine-Russland-Konflikt ist auf jeden Fall ein Thema, das Menschen beschäftigt, also deutschlandweit, europaweit, global beschäftigt. Und es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich damit verschiedenen politischen Meinungen auseinandersetzen, was es da für Strömungen gibt und eben auch, wie du, Maria, schon meintest, halt einfach so auch so Menschen einfach zu fragen, so, weil, ja klar, die gewählten Politiker sind ja die Stellvertreter und sie sollen ja eigentlich für die Leute sprechen, die sie gewählt haben, aber viele haben ja dann doch nochmal einfach eine andere Meinung. Da ist es eben auch ein sehr vielfältiges Meinungsspektrum und es ist auf jeden Fall wichtig, das auch angemessen abzubilden.
Fabi, du hattest ja gerade nochmal gesagt, mit dem sich gesehen fühlen von Medien. Ich frage mich halt immer als ostdeutsche Person oder als ostsozialisierte Person, fühlt man sich eigentlich von den westdeutschen Medien, fühlt man sich da automatisch gesehen? Also nehmt ihr das, ihr habt ja alle irgendwie auch westdeutsche Perspektiven, nehmt ihr das eigentlich wahr, dass ihr automatisch mitgemeint seid oder kommt es bei euch überhaupt an oder ist das so unterschwellig, dass ihr da eigentlich nicht wirklich drüber nachdenkt? Weil ich überlege auch immer, welche Bilder werden denn zum Beispiel von Westdeutschen geprägt in den Medien? Und ich könnte es in dem Moment gar nicht so direkt sagen, weil es einfach so, weiß nicht, also es fühlt sich bei mir an, als wäre es halt einfach so allgemein die Norm, dass ich das gar nicht so wahrnehme. Aber ich weiß gar nicht, wie das bei euch so ist.
Also ich habe manchmal, also ich stelle mir manchmal auch so ein bisschen die Frage, inwiefern, ich glaube, es gibt das, diese Kränkung und auch dieses Nicht-Gesehen-Werden. Ich frage mich aber manchmal, inwiefern das auch ein Narrativ ist, das von rechts sehr, sehr gut genutzt wird und instrumentalisiert wird, um bei Leuten auch ein Stück weit zu sagen, ihr werdet nicht gesehen. Und inwiefern das quasi immer die Wahrnehmung der Menschen auch ist. Also ich glaube, das gibt es, aber es ist, also inwiefern wird das auch befeuert? Ich lese die Zeit und nicht und überlege mir, wie werde ich als westdeutsche Person irgendwie gesehen, weil ich glaube, dass diese Kategorie spielt so gut wie nie irgendwie, hat nie so wirklich eine Relevanz. Also wenn, dann ist das irgendwie so ein mehr dann so regionale und dann lese ich das eher irgendwie als, auch nicht, lese das, glaube ich, lese die Zeitung nicht als Süddeutsche quasi. Ja.
Ja, da muss ich sagen, das sehe ich ähnlich. Also ich glaube, was du gerade meintest mit diesem, macht man sich Gedanken darüber, ob man gesehen wird oder nicht. Ich glaube schon, dass es bei vielen Leuten nicht wirklich präsent ist und dass es sehr unterschwellig ist. Und das, was ich meinte mit dem, das regionale Nachrichten dazu bringen, dass Leute sich gesehen fühlen, Das ist dann, glaube ich, aber nochmal was anderes. Also wie du schon meintest, so man liest jetzt die Zeitung nicht, wenn es zum Beispiel um Themen auf Bundesebene geht, dann liest man sie nicht in dem Wissen, okay, ich bin jetzt, oder ich lese es jetzt als westdeutsche Person. Ich glaube aber, wenn man zum Beispiel Regionalzeitung liest, weil man zum Beispiel, keine Ahnung, ich sag jetzt mal aus dem Norden kommt so und ich lese dann irgendwie, was der NDR auf Instagram gepostet hat oder so, da denke ich dann schon auch nicht, dass ich es als norddeutsche Person lese, sondern ich fasse das dann irgendwie als für mich und meine Region spannend auf, weil ich halt da wohne.
Aber das ist ja genau das, was ich meine. Also, ne, dieses, man denkt vielleicht nicht drüber nach, aber man hat so einen Bezugspunkt oder kann sich damit identifizieren, was, worüber berichtet wird. Weil ich denke mir nämlich auf einer anderen Ebene, und ich glaube, das, ich meine, Ostdeutsch sein ist ja nur eine Marginalisierung von vielen. Ich kann mir aber gerade vorstellen, dass unsere politischen Verhältnisse, wie sie sind, teilweise auch auf andere Gruppen halt zutreffen, ne? Weil ich glaube, auch Menschen mit Migrationsgeschichte fühlen sich in vielen Diskursen nicht gesehen, die wir hier führen. Also zum Beispiel auch in dem Einheitsdiskurs, ne? Also es waren ja auf Wessis of Color oder Menschen mit Migrationsgeschichte aus dem Osten, die waren ja alle schon da, aber in diesen Diskursen spielen sie keine Rolle. Ich glaube auch Menschen mit einem Arbeiterhintergrund fühlen sich, glaube ich, teilweise nicht gesehen in den medialen Diskursen, die wir so führen. Also man liest dann über Geschichten von anderen und das kann ja auch spannend sein, aber wie oft liest man jetzt über Geschichten, wo man sagt, ah, das könnte auch ich sein. Also das ist ja für mich so ein bisschen die Frage.
Ja, finde ich spannend tatsächlich und ich glaube auch, was du meinst mit diesem, dass viele Arbeiterpersonen sich vielleicht auch nicht gesehen fühlen, das ist, ich weiß nicht, ob das off-topic ist oder nicht, aber ich glaube, daher kommt so ein bisschen auch so eine Politik- und Nachrichtenverdrossenheit tatsächlich, dass Journalismus, unabhängig auch von Ost und West, für manche Menschen, wie er momentan geschrieben wird oder produziert wird, dass Menschen sich auch denken, ui, das ist zu hoch für mich. Und ich muss auch ehrlich sagen, also ich bin halb Akademiker, halb Arbeiterkind und ich studiere ja auch selber. Und trotzdem habe ich manchmal Artikel oder Themen, wo ich mir so denke, boah, das ist zu hoch für mich. Und ich meine, ich möchte ja später selbst mal beruflich in die Richtung gehen. Und da denke ich mir so, okay, krass, das ist irgendwie, glaube ich, schon so mit auch das, was du gerade angesprochen hast. Das
ja, mein Bezugsrahmen, egal ob ich Politik mache oder Aktivismus oder irgendwie, also in der Vergangenheit oder heute im Journalismus, sind immer meine Eltern. Wenn ich darüber spreche mit denen als ne, VertragsarbeiterInnen, würden die das jetzt verstehen? Können die damit was anfangen oder würden sie schon wieder abschalten, weil sie halt irgendwie direkt wieder abdriften? Und ich habe das Gefühl, dass wir ganz oft diese Perspektive nicht mehr so drin haben, weil, also ne, ich habe gerade eine Reportage gedreht, einmal mit dem MDR und einmal mit dem ZDF und da ging es genau um so Heimat, Ostdeutschland, 35 Jahre Nachwendekinder, wie sehen die das alles und so. Und ich habe gemerkt, dass in meinem eigenen Kopf, obwohl ich vom Land komme, ne, und wir waren zurück in meiner Heimat und so, dass so Narrative, die ich so oft jetzt gehört habe, seitdem ich in der Stadt wohne, sich in meinen Kopf so eingepflanzt haben, obwohl ich es eigentlich besser weiß, ne, und eigentlich sollte ich davon beleidigt sein, weil in anderen Themen bin ich beleidigt, weil ich das schon wahrnehme, aber in diesem Thema nicht. Und das waren nämlich so Themen von, da waren zum Beispiel so Menschen, die sind dann zu uns gekommen, so ein älterer Herr und ne, und ich war schon wieder direkt in diesem Modus, oh, der ältere Herr will sich jetzt darüber aufregen, dass wir von irgendwie mit den Öffis da drehen und will da jetzt den Tontechniker einkeilen und ich bin dann direkt rein und ja, hat mich schon vorbereitet, dass jetzt Negatives kommt, aber es kam nur Positives. Und der meinte, es ist doch toll, dass jemand positiv über uns berichtet und wann wird das denn ausgestrahlt und so. Wir haben woanders gedreht, da kam so ein Typ mit einem Boxer, also Hund, mit so einem Boxer an und hatte so eine richtig laute Box an und Musik gehört am See. Und wir waren aber alle so, ah oh nee, wir sprechen den jetzt lieber nicht an, nicht, dass es dann irgendwie Stress gibt oder so. Und dann hat er von selbst die Musik schon ausgemacht und hat dann von selbst so einen Witz gemacht, mit der irgendwie so, hey, ja, sorry, tut mir leid und ja, viel Spaß beim Drehen noch und sowas alles. Und da denke ich mir auch so, es ist wahrscheinlich nicht mal nur ne, Ost-West oder Arm-Reich, sondern es ist auch Stadt-Land, dass wir, und das im Osten und im Westen, ne, das so eine wir sollen ja eigentlich über die Realität schreiben, aber wir prägen ja auch als Journalistinnen Realität. Und da habe ich das Gefühl, dass wir Realität aber in einer Art und Weise prägen, dass wir andere Gruppen ausschließen, ne, auch abwerten und die Bilder auch so gefestigt sind und dann wundere ich mich gar nicht, dass Leute sich abwenden, wenn sie sich halt so fühlen oder diese Narrative sich bei uns festsetzen. Was sagt ihr dazu? Das war jetzt eine lange Theorie, sorry.
Also weil du ja gerade meintest, Narrative festsetzen. Also ich glaube, diese ganze Narrativkonstruktion, ich glaube, das sind alles so performative Akte. Also wenn man sie halt immer wieder sagt, dann hat man irgendwann das Gefühl, dass sie sich von selbst legitimieren. Obwohl, wie du ja gerade selbst geschildert hast, so am Ende, wenn man dann noch selber damit tut, dann denkt man so, wo kommt dieses Narrativ eigentlich überhaupt her?
Ja, ich muss auch sagen, ich finde tatsächlich, deine Theorie ergibt total Sinn, weil das ist Realität, die mal jemand aufgeschrieben hat, und Realität ist ja auch subjektiv. Alle Menschen haben eine unterschiedliche Wahrnehmung. Das heißt, es ist die Wahrnehmung von einem Menschen, der das irgendwann mal aufgeschrieben hat, oder von einer Menschengruppe, die das aufgeschrieben hat, und die wird weitergegeben und wird dadurch natürlich auch reproduziert. So, ob wir jetzt daran glauben wollen oder nicht, aber ich glaube schon, dass uns das prägt, auch unterbewusst, dass wenn man sich viel mit einem Thema auseinandersetzt, dass man dann vielleicht auch auf Ungerechtigkeiten stößt, die einem vorher gar nicht so klar waren. Und dass man dann auch auf einmal Angst bekommt, dass man selber diese Ungleichheiten reproduziert.
Aha.
Ja, ich glaube, was ich mich manchmal so frage, weil also da bin ich vielleicht auch einfach zu jung dafür. Ich muss dem oft Glauben schenken, wenn gesagt wird, das war früher anders. Weil ich frage mich, weil diese Medienskepsis und das Vertrauen in Medien, das sinkt ja auch. Ich glaube nicht, dass es, also ich glaube, dass da diese Repräsentanz und dieses Gefühl dafür eine Rolle spielt. Ich frage mich dabei oft, war das früher wirklich besser? Also war da ein besseres Gefühl da, wenn irgendwie HauptstadtjournalistInnen übers Land geschrieben haben und dann haben sich die Leute auf dem Land total verstanden gefühlt? Und da frage ich mich manchmal, okay, was, und das wäre, da hätte ich vielleicht eine andere Perspektive, wenn ich ein bisschen älter wäre und den medialen Diskurs irgendwie über längere Zeit hätte beobachten können. Aber da bin ich manchmal auch so ein Stück weit auch skeptisch, ob das wirklich der alleinige Grund ist. Ich glaube, vielleicht spielen da auch so Dinge rein, dass natürlich der Journalismusgrund, darüber haben wir jetzt ja auch gar nicht gesprochen, natürlich auch ein ökonomisches Problem hat und Finanzierungsprobleme hat, dass Redaktionen eher geschlossen werden, gerade wahrscheinlich auch im ländlichen Raum eher geschlossen werden, dass gerade auch Regionaljournalismus wahrscheinlich Finanzierungsprobleme hat. Und so wenn dann vor Ort quasi die eigene Zeitung weniger Möglichkeiten hat, irgendwie die Abozahlen sinken und so, dass dann natürlich auch so für das passiert vor meiner Haustür. Ich irgendwie sehe in diese Zeitung, da gibt es vielleicht weniger Inhalte, die sich mit meinem Umfeld irgendwie beschäftigen. Und dann wächst daraus dann so eine allgemeine Medienskepsis quasi.
Aber ich glaube, das ist der gleiche Teufelskreis, wie wir ihn in der Politik haben. Ne? Also man wird weniger gewählt in der Region oder wird weniger drüber gesprochen. Dann fließen dort weniger Mittel hin. Und durch diese weniger Mittel kann nicht mehr so viel darüber berichtet werden. Oder ne, man hat nicht mehr diese Perspektive. Und wenn diese Perspektive nicht mehr da ist, dann wenden sich auch die Leute ab von diesem, ne, von dieser Partei, von diesen Strukturen, wie auch immer. Und danach wundern sich aber alle, wie kann das sein, dass sie sich von uns abwenden und geben dann noch weniger Mittel rein. Also es ist eigentlich ein Teufelskreis, den man eigentlich nur durchbrechen könnte, wenn man da wieder genauer, also ne, wenn man gerade in die Räume geht, wo man schwach ist. Also wo demokratische Strukturen, egal welche das sind, schwach sind. Das glaube ich schon auch. Und ich hatte noch eine weitere Theorie, weil du ja gerade auch gesagt hast, also heute bin ich nur für Theorien zuständig, weil du ja auch gerade gesagt hast, war es früher besser? Ich weiß nicht, ob es früher besser war oder einfach nur anders, weil früher waren die Medien, ne, insofern es sie gibt, Gatekeeper. Die hatten eine absolute Machtfunktion, was so Informationsaustausch anbelangt hat. Und vielleicht haben weiße Menschen damals noch das in der Dominanzgesellschaft nicht so gespürt, weil deren Themen immer vorgekommen sind, aber Menschen mit Migrationsgeschichte haben sich wahrscheinlich schon damals nicht wirklich abgeholt gefühlt. Oder Menschen aus einer Arbeiterklasse, queere Menschen, so, die sind ja auch erst sehr viel später in die Redaktion reingekommen, konnten dann auch Themen aufmachen oder eigene Zeitungen aufmachen. Aber es ist den Menschen wahrscheinlich damals noch nicht so aufgefallen. Und heute, wo sich durchaus so eine kapitalistische Logik, ne, vom Clickbait, dann muss man noch konkurrieren mit den Social Media. Man hat nicht mehr diese Gatekeeper-Funktion, weil andere Menschen einfach woanders andere Themen aufmachen können, wo es dann aber nicht mehr so gut kuratiert oder auch nachgeprüft ist. Es sind dann halt keine Qualitätsinformationen mehr, sondern Hinz und Kunz kann irgendwo was reinstellen und das, ne, das macht dann auch so eine Bubble und so eine Verunsicherung auf, weil man kennt die anderen vielleicht ja auch nicht mehr so viel. Ich glaube, damals hatte man noch mehr Austausch, ne? Also Stammtische und sowas alles. Man kann darüber denken, was man will, aber früher waren da Juristinnen mit der Putzfrau, mit der Ärztin und dem Lehrer oder so. Die waren da alle an einem Tisch und haben miteinander diskutiert, aber wenn man sich nicht mehr so wirklich kennt, dann kann man sich auch nicht mehr austauschen über so Thematiken. Deswegen, ich habe jetzt keine Zahlen dazu oder so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht unbedingt besser war früher, sondern anders, weil die Voraussetzungen andere waren. Und wir haben aber irgendwie, und ich habe, das ist auch das Gefühl, das ist so ein gesamtdeutsches Ding, wir haben irgendwie verpasst, diese Wandel, die überall passiert sind, irgendwie zu begleiten oder da vernünftige Regelungen, also Regulierungen auch aufzustellen oder uns an die Gegebenheiten der Zeit anzupassen, sondern wir versuchen immer noch in einem neuen digitalen technologischen Zeitalter mit den Mitteln des 20. Jahrhunderts irgendwie nach vorne zu kommen. Und das funktioniert nicht mehr so gut.
Also ich würde sagen, dass man schon eigentlich einen Wandel feststellen kann. Also sowohl in den Redaktionen, also ich finde hier Diversität im Journalismus ist etwas, das wird immer präsenter, sage ich mal, und Redaktionen werden auch diverser, sowohl Menschen, die jetzt nicht unbedingt studiert haben, die vielleicht einen Migrationshintergrund haben, die auch aus einer anderen Region vielleicht einfach sind.
Ja, aber das ist noch sehr schwach. Also
ja, es ist auf jeden Fall ausbaufähig, möchte ich auf keinen Fall abstreiten. Und was ich aber auch festgestellt habe, ist eben das mit der Technologie, weil du ja eben selbst soziale Medien erwähntest, die in Konkurrenz vielleicht stehen, aber soziale Medien können ja eigentlich auch eine Chance sein für die Menschen, um auch einfach ihre Meinung kundzutun und eben auch gesehen zu werden. Und auch für Redaktionen sind soziale Medien ja eine neue Plattform, weil man eben dort auch seine Nachrichten verlinken kann und sagen kann, was passiert und eben dort auch als Nachrichtenmedium eben auch berichten kann.
Okay, und dann leiten wir gleich mal über, also ich hoffe, das passt dann dazu, in die letzte Kategorie, da müssen wir nämlich auch langsam hin. Utopie is now. Wie können wir es denn eigentlich besser machen? Marie, hast du da eine Idee?
Also ich glaube, ich wollte nochmal zu meinem Gedanken zurück. Und ich glaube, es geht nicht nur um Narrative. Ich glaube, man muss sich auch den Strukturwandel von Medien anschauen. Mhm. Sich anschauen, dass weniger Geld da ist. Dass Zeitungen eben auch mit Social Media konkurriert und auch mit Unternehmen konkurrieren, die mit ganz anderen Aufmerksamkeitsökonomien arbeiten, die viel flacher funktionieren, dass es dann Konkurrenzverhalten gibt. Es gibt viel weniger finanzielle Mittel in den Medien und das führt, glaube ich, schon auch dazu, dass zum Beispiel im Journalismus irgendwie so ein Meinungsjournalismus viel wichtiger geworden ist, als er das früher war, weil der ist halt auch billiger. Also du kannst einfach irgendwie einen Kommentar zu einem aktuellen Ereignis schreiben. Es ist aber viel schwieriger irgendwie
eine umfassende
Recherche, irgendwie eine Reportage. Und ich glaube, das sind Formate, die früher kann ich ja auch nicht aus Erfahrung sprechen, aber die früher vielleicht eine größere Rolle gespielt haben und dann vielleicht auch weniger auffällig war, dass die Medien nicht so divers waren, weil man ja quasi nicht nur diese eine Meinung in den Medien gesehen hat, weil die Medien nicht nur, also ist ja jetzt nicht auch nicht so, aber weil Meinungen in den Medien viel wichtiger geworden sind.
Gab ja auch nicht so ein Clickbait, ne? Ja, also wer muss jetzt zuerst die Nachricht bringen, damit er die meisten Klicks noch irgendwie bringt? Und das führt ja auch dazu, dass dann Nachrichten nicht so sorgfältig recherchiert werden. Und so kommt es ja auch, also ich habe zumindest das Gefühl, dass es öfter dazu kommt, dass so Nachrichten dann, ohne jetzt groß nachzuprüfen, von anderen Nachrichtenhäusern so übernommen werden und dann auch so, ne, so ein Fehler passiert oder so. Und dann entsteht natürlich auch so ein Blick von, ja, die schreiben ja alle das Gleiche, da gibt's ja keine Diversität mehr. Und das hat ja schon, also es ist schon eine Abnahme auch von Qualität.
Und das auch bei dieser Pen-Reihe haben das einige JournalistInnen gesagt, dass die schon lange im Journalismus tätig sind, dass sie inzwischen viel, viel mehr Meinungsartikel schreiben, als irgendwie wirklich Zeit haben, so eine lange Reportage zu machen, irgendwo hinzufahren, weil einfach das Geld dafür fehlt, so lange auch in einen Artikel, so viel Zeit und so viel Geld in einen Artikel zu stecken. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auf die Narrative zu schauen. Wichtig ist, diese auch aufzubrechen. Es ist wichtig, dass mehr Stimmen in den Journalismus kommen. Ich glaube, es ist aber auch extrem wichtig, dass man irgendwie Lösungen findet für diese ökonomischen Schwierigkeiten im Journalismus, die wieder ermöglichen, dass man so einen tiefgehenden Journalismus auch wieder möglich macht, wo dann dadurch, dass man vielleicht eine diversere Redaktion hat, dann natürlich auch mehr Geschichten irgendwie da sind oder mehr Perspektiven. Aber ich glaube, das eine kommt ohne das andere nicht aus. Und da haben wir auf jeden Fall auch einen Schritt gemacht. Also es gibt ja mehr Diversität im Journalismus, aber gleichzeitig eben halt auch das Wegbrechen von Finanzierung. Und das ist vielleicht die Verantwortung, die irgendwie da ist. Da müssen irgendwie Lösungen her.
Okay, also ich romanticize jetzt sehr.
Utopie is now. Du darfst alles sagen, was du möchtest.
Okay, aber ich glaube,
du musst auch in Deutschland mal wieder lernen, Vision zu haben,
ja,
und nicht
genau
immer nur in der Realität zu verhängen.
Also es ist jetzt wirklich sehr sehr naiv, was ich jetzt sage, ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn die Menschen sich ein bisschen freimachen in ihren Köpfen von Stereotypen, was auch immer, und einfach mal wieder offen zugehen auf andere Leute, unvoreingenommen, dass man damit ganz, ganz viel erreichen kann. Und ich meine, das kennt man ja auch von sich selber irgendwie, wenn man neue Leute trifft, also ich zumindest, habe meistens eher Bammel davor, als mich dann irgendwie drauf zu freuen. Und ich habe meistens auch immer schon einfach, weil man auch viel über Personen mittlerweile online findet und über Themen online findet, man hat ja immer eine Meinung schon, entweder zu einer Person oder zu einem Thema. Und ich glaube, wenn man sich davon einfach mal versucht, ein bisschen frei zu machen und einfach mal wieder so komplett, vielleicht auch sogar unvorbereitet an ein Thema rangeht, dass das vielleicht ganz viel bringt. Und wenn ich sage, ich romanticize jetzt mal den Dialog, dann meine ich auch, jetzt mal unabhängig von so journalistischen Aufgaben, dass man das dann vielleicht aber als gewissenhafter Journalist oder gewissenhafte Journalistin auch im familiären Umfeld und im Freundeskreis macht, dass man halt aufklärt, wenn man was mitbekommt.
Ich finde, das hast du nicht schön gesagt. Also ich finde es so im kleinen Anfang finde ich eigentlich total wichtig. Oder auch wenn man jetzt nochmal diese Ost-West-Konstruktion jetzt nochmal den Bogen versucht zu spannen. Also ich finde, diese Narrative sind eben eigentlich, wie du schon gesagt hast, etwas, das man eigentlich langsam hinter sich lassen kann. Ja, also du meinst ja, am Anfang ist etwas, das beschäftigt Leute und ich finde, es ist wichtig, darüber zu sprechen. Aber ich denke, dass es eben auch wichtig ist, nach vorne zu gucken.
Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich finde meine eigene Antwort oder jetzt auch also unsere Antwort total unsatisfying, weil ich finde, dass es kein richtiger Lösungsweg ist. Also es ist ja total cool so, ich wünsche mir das sehr, so diese Offenheit und dass man drüber reden kann und dass dadurch dann alles gut wird. Und es klingt halt total utopisch, aber ich frage mich halt dann gleichzeitig auch, wie realistisch das ist. Und da kram ich halt in meinem Kopf rum und bin so, ja, okay, aber so einen richtigen Lösungsansatz, wie man das auch umsetzen kann, so das fehlt irgendwie.
Naja, du hast ja noch 45 Jahre bis zur Rente oder so mindestens, wo du dir das nochmal genauer überlegen kannst.
Ja, ich glaube, dass da, also das ist aber wahrscheinlich nicht nur Aufgabe des Journalismus, aber ich glaube, Orte zu schaffen, wo Menschen wirklich wieder mehr in den Austausch kommen, irgendwie ein Gegengewicht zu dieser Fragmentierung auch, die durch Social Media passiert, ist da, glaube ich, auch eine ganz wichtige Rolle, dass die Räume vielleicht eben nicht nur die eigene Familie und der eigene Freundeskreis sind. Wäre ja auch irgendwie denkbar, also dass man das über, kann irgendwie wieder nur von dieser Veranstaltungsreihe sprechen, wo man gemerkt hat, dass irgendein großes Bedürfnis da, dass es solche Formate gibt und sowas auch auf lange Frist zu institutionalisieren. Das ist vielleicht auch sehr utopisch, dass der Journalismus irgendwie solche Räume auch hat, aber es ist dann quasi wie so eine offene Kommentarspalte im Real Life, wäre vielleicht auch eine Ergänzung, wenn man mal sehr utopisch denkt.
Ja, was können wir konkret machen, um den Journalismus sozusagen für die Zukunft zu verändern? Ist euch da in eurer, zum Beispiel in irgendeiner Art von Ausbildung, in dem wir zum Journalismus kommt, die Wege, die es gibt, gibt es da etwas, wie wir das verändern können?
Also wir haben ja vorhin schon von Lokalmedien, also Lokalradio, Lokalzeitung und sowas gesprochen und das ja etwas ist, womit sich Menschen halt ja am ehesten identifizieren, beziehungsweise sie interessieren, also ich interessiere mich ja auch am ehesten auch für das, was auch einfach direkt vor meiner Haustür passiert. Und das ist halt zum Beispiel meine Oma, die hört halt jeden Tag halt MDR, weil sie sich halt dafür interessiert, was halt bei ihr in der Region so passiert. Und deswegen denke ich, dass eben wichtig ist, da halt auf lokaler Ebene erstmal anzufangen und da reinzustarten und da halt Räume zu schaffen, eben Perspektiven zuzulassen. Das sind eben, dass das dann eben etwas ist, das man dann eben auch auf andere Ebenen weitertragen kann.
Ja, wenn du jetzt auch davon sprichst, dann so über diese Einstiegsmöglichkeiten in den Journalismus, also das, was Kathi halt gerade gesagt hat, dass wir haben ja Möglichkeiten, wie zum Beispiel zur Uni-Zeitung zu gehen oder zur Lokalzeitung, zum Lokalradio. Und ich glaube, was auch schwierig ist, sind so diese Aufnahmeprüfungen für Volontariate oder für Journalistenschulen, die halt dann auch wirklich zu einem sehr qualifizierten Journalismus führen, dass vielleicht da Raum geschaffen wird, dass man vielleicht sagt, okay, wir vergeben jetzt hier vielleicht 2, 3, 4, 5, wie viele auch immer, je nach Kapazität, Stipendien oder schaffen wirklich Plätze, die dann auch gezielt an Personen vergeben werden, die die Diversität stärken in dem Bereich. Und das ist, glaube ich, was, das kann unsere Generation jetzt nicht beeinflussen, weil wir nicht diejenigen sind, die die Gelder geben und die in den Auswahlgremien sitzen. Aber das können wir vielleicht irgendwann tun, wenn wir selber so weit sind.
Ich habe auch gerade überlegt, was konkret da meine eigene Handlungsmacht ist. Ich glaube, wenn man wirklich jetzt journalistisch tätig ist, dass man versucht, auch mit einem Journalismus, der irgendwie im Moment eher prekär funktioniert, irgendwie versucht, so differenziert wie möglich an Themen ranzugehen. So sehr versucht irgendwie vielleicht abzuweichen von dem, was einem so begegnen, versuchen da so ein, es ist ja auch schwierig, wenn man, jeder von uns hat ja eine begrenzte Perspektive, aber ich glaube, damit so einem gewissen Ethos, mit einem anderen Ethos vielleicht ranzugehen, ist zumindest, was irgendwie vielleicht die Berichterstattung über den Osten angeht, so den Handlungsrahmen, den man da hat, also zu versuchen, okay, ich merke, ich bin in diesem Feld, es ist schwierig, mit guten finanziellen Mitteln oder mit ausreichend finanziellen Mitteln irgendwie das vielleicht auch zu machen, was der eigene Anspruch ist, aber das vielleicht auch nicht aufzugeben und da so einzuknicken.
Meine Utopie für die nächsten 10 Jahre so wären vielleicht zum einen, dass die Redaktionen sehr viel diverser werden und unsere Generation kann ja jetzt sozusagen darauf Einfluss nehmen, wo gehen wir hin. Dass wir auch in Orte gehen, die erstmal für uns unangenehm erscheinen, zum Beispiel in die Springerpresse. Da reingehen und dann zum Beispiel sagen, okay, wir versuchen dort auch Bilder zu verändern, Narrative zu verändern. Wir als junge Menschen können uns bilden, dass wir nicht diese Stereotypen-Narrative immer wiederholen, sondern dass wir auch ein neues Narrativ entwickeln. Also wir hatten vor ein paar Folgen Alice Hess das hier mit dem Buch Identitätskrise, die sagt, Deutschland ist in einer Identitätskrise und dadurch, dass wir nicht genau wissen, wo wir herkommen sozusagen oder gibt es keine, also wir müssen eigentlich neue Narrative finden für eine deutsche Identität und neue Geschichten dazu erzählen und dass wir, ne, dass wir als jüngere Generation auch wieder Visionen haben, wo soll dieses Land hin, wo wollen wir hin mit unserer Identität, wer wollen wir sein und dass wir da auch selbstbewusst in Redaktionen gehen und sagen, doch, ich möchte jetzt da und darüber schreiben, dass wir, also mein Ansatz ist immer, ich betrete einen Raum als Arbeiterkind, als Migrant, als Queerer, als alles Mögliche und danach hole ich immer so viel wie möglich Leute nach, die ich kenne, die auch cool sind, damit die andere Geschichten erzählen können, andere Narrative. Wir sollten anfangen, die Strukturen zu verändern. Ne? Also vielleicht muss man auch mal drüber nachdenken, ob es nicht, ne, also nicht nur die öffentlichen Medien gibt, die Öffis, die ja sozusagen eh vom Staat gefördert werden, aber auch, ob es dann Unterstützungsstrukturen zum Beispiel auch für freie Medien gibt, ne? Um da finanziell die anders ausstatten zu können, dass sie wieder qualitätsmäßig mehr aufbauen können. Das hat für mich was auch eine, okay, das kann ich jetzt nicht verändern, aber so eine politische Dimension von Social Media, ne, Meta und so, anders zu regulieren, zu sagen, dass sie gegen Hass und Hetze und Spaltung, dass anders vorgegangen wird, so dass man nicht mehr auch in diesen Clickbait-Moment mit rein muss, um die erste Nachricht zu haben, damit man ein bisschen mehr Zeit hat, damit auch Hass und Hetze und Spaltung direkt geblockt werden. Ich glaube, das wären so Ideen, die ich auf jeden Fall hätte, wie man es verändern könnte. Und ja, wir auch irgendwie so diese Netzwerke mehr bauen können.
Ja, vielleicht ist es aber auch sowas, was man vielleicht auch mitnehmen kann. Ich glaube, dass Journalismus oder guter Journalismus immer Selbstkritik braucht. Aber braucht gerade, glaube ich, auch viel Selbstbewusstsein. Und auch dafür gesellschaftlich dafür einzustehen, dass es guten Journalismus braucht und dass es nicht, dass das nicht ersetzt werden kann durch was anderes und auch nicht ersetzt werden kann durch Journalismus oder durch, jeder macht jetzt selbst irgendwie seine eigenen Medien. Und ich glaube, das ist, also da so die Balance zu halten, also Selbstkritik, aber dann irgendwie nicht reinverfallen, dann wir machen alles falsch und wir müssen irgendwie alles anders machen, aber eben auch, und dann eben auch dieses Selbstbewusstsein dafür auch einzustehen, auch zu fordern vielleicht. Wir brauchen dann einen Wandel auch, wie wir das, das ist eine wichtige gesellschaftliche Institution und wir müssen uns irgendwie Gedanken darüber machen, wie wir die nachhaltig machen.
Ah ja, und was als letzten Punkt noch einfällt, ist tatsächlich auch so vor Ort sein. Ich glaube, früher gab es viel mehr Redaktionen vor Ort. Ich glaube, das sind auch so Strukturen, die ich ganz wichtig finde, damit nicht dieser Eindruck entsteht, wie du vorhin gesagt hast, Kathi, glaube ich, dass man über jemanden schreibt, aber nicht mit jemandem. Also wenn man die Perspektive nicht kennt, dass man einfach nur mal sensationsgeil irgendwo hinfährt, wenn was passiert ist, dann berichtet man mit der eigenen Brille darüber und die andere Perspektive wird aber gar nicht gesehen. Ich glaube, das finde ich auch noch ganz wichtig. Ja, dann Kathi und Fabi, danke, dass ihr bei uns zu Besuch wart.
Danke für die Einladung.
Ja, gerne, gerne. Danke für die spannenden Perspektiven. Und Marie, danke, dass du auch mal in dem anderen Format vorbeigekommen bist.
Gerne, das hat sehr Spaß gemacht und danke auch an euch.
Ja, danke auch für die Möglichkeit. Ich hatte auch eine sehr gute, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt hier sitzen, sehr gute Zeit.
Eine knappe Stunde, ja, und das ist cool. Dann ist es wie jede Woche, Wenn euch das Gespräch gefallen hat, euch was aufgestoßen ist oder ihr Ideen dazu habt, dann schreibt uns gerne, folgt uns auf Instagram, schreibt uns gerne eine Mail für Kritik oder Lob an mauerecho@taz.de, kommentiert gerne die Posts dazu, seid Teil unserem Echo der Woche auf Instagram, da stellen wir nochmal Fragen und ihr könnt eure Perspektive zu der Thematik mit reinbringen. Ja, bewertet uns gerne mit 5 Sternen, wenn es euch gefallen hat, bei Spotify und Co. Sonst bleibt mir nichts weiter zu sagen, als macht's nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser. Tschüssi!